Wir wollen heute Morgen das Thema rund machen mit dem schönen Evangelium, mit unserer Teilhabe an der göttlichen Natur durch Jesus Christus. Ich habe den Subtitel: Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen in die Ewigkeit. Wir haben im Herzen Gottes schon von Ewigkeit her existiert. Bevor es die Welt gab, hat er uns schon gesehen, gekannt, jeden Einzelnen von uns. Alle Tage waren in ein Buch geschrieben vor ihm, die noch sind, die noch nicht da sind. Das sind Dinge, die müssen wir uns immer wieder neu vor Augen führen. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir, dass wir Gott niemals überraschen können oder dass er irritiert ist über uns oder gar enttäuscht ist über uns. Er weiß ganz genau, auf wen er sich eingelassen hat. Und vor allen Dingen weiß er, wie er mit dir zum Ziel kommt. Das ist die frohe, frohe, frohe Botschaft. Der das gute Werk angefangen hat von der Ewigkeit her, der führt es fort im Moment und wird es vollenden an dem Tag, wenn Christus wiederkommt. Und wir werden heute auch uns ein bisschen damit beschäftigen, was heißt Christus? Christus ist mehr als der Zimmermann aus Nazareth. Christus ist der Leib Christi, ist die Entität, die Gott geschaffen hat, in der sein ganzer Leib, alle Kinder vereint sind drin. Und Christus Jesus ist unser erstgeborener Bruder. Ja, wir wollen mal gucken, ist alles angebeamt, jawohl. Gottes Plan nach einem Gegenüber, wie gesagt, war von der Ewigkeit her da. Und wir schauen das auch nochmal in einem Vers, im 2. Timotheus 1,9. Gott, der uns gerettet und berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Er hat sich dabei nicht nach unseren Leistungen gerichtet. Ich muss mir manchmal so Wort für Wort kauen reinlassen. Er hat dich erwählt und sich dabei nicht nach deinen Leistungen gerichtet. Was du zu bringen hast, was du zu geben hast, was er von dir abstauben könnte. Ja? Sondern nach dem, was er, Gott selber, lange vorher selbst beschlossen hat. Er hat schon einen Plan gehabt von Ewigkeit her. Und der Gnade, die er uns in Christus Jesus schon vor aller Zeit geben wollte. Uns zu begnadigen, seine Kinder zu begnadigen, war ein Plan, der schon von Ewigkeit her existiert hat. Das müssen wir einfach verstehen. Und wenn wir das, je mehr wir das ins Herz gesenkt bekommen, umso mehr hören wir auf, uns selbst zu verdammen, selbst zu entwerten, selbst gering zu beachten, wenn wir versagen, sondern wir können es daran klammern und sagen: Papa, du hast gewusst, aber du hast die Lösung. Das Motiv deiner und meiner Existenz, meines Daseins ist göttliche Liebe. Und diese Liebe hat einen vollkommenen Plan. Gott plant nicht etwas und weiß nicht, wie es zu Ende führt. Gott plant nicht etwas und überlässt die Ausführung seinem Geschöpf, das begrenzte Kraft hat nur. Das wäre eine schlimme Sache. Und das Ebenbild, in das wir alle verwandelt werden, ist Jesus Christus, der auferstandene Christus und der lebendige Christus. Jesus ist dein älterer Bruder und Jesus sagt: Schau mich an, dann wirst du sehen, was der Vater aus dir machen würde. In der irdischen Welt, als Jesus lebte, war er natürlich im Vorteil, dass er eben nicht in einem gefallenen Leib lebte, denn er wurde ja vom Vater gezeugt im Leib der Maria. Aber er lebte in einem Körper, wie wir auch. Und das hat dazu geführt, dass er ein barmherziger Hoherpriester ist, dass Gott mit uns mitfühlen und mitleiden kann. Das ist nichts, was er nicht auch gespürt hätte. Wenn es heißt, dass er versucht wurde wie wir, dann denken wir immer, Jesus ist so über allen geschwebt. Und wenn du zu ihm kommst, dann sagt er: Ich verstehe gar nicht, wie du damit ein Problem haben kannst. Das erschließt sich mir gar nicht. Weißt du, was Versuchung ist? Versuchung beißt an dir, nagt an dir, zieht an dir, zerrt an dir. Du spürst sie. Es ist manchmal nur ein Schritt, um in sie hineinzustürzen. Du spürst ihren Hauch, ihren Atem, ihre Süßlichkeit, ihre verführerische Süße. Und das hat Jesus gespürt in jeder Versuchung, wenn er versucht wurde wie wir. Wir tun das, wir überidealisieren ihn immer auch als Mensch. Ich sage es immer knallhart, Jesus hatte einen Penis. Er war unter dem Bauchnabel nicht gasförmig. Ich liebe es zu schocken, weil wir sind so in diesem frommen, gasförmigen Weltall drin. Ja? Der hat es, glaubst du nicht, dass er auch als Jugendlicher Pubertät erlebt hat? Gespürt hat, dass sich da was regt? Dass er als Mann Empfindungen gehabt hat? Frauen sind ihm Schar nachgelaufen, Prostituierte. Da waren Schwingungen im Raum. Wir glauben, er ist dann so, ich weiß gar nicht, was das ist, kenne ich gar nicht. Ne? Ich glaube auch, dass er damit zu tun gehabt hat. Aber er war nicht gefallen, er war nicht eingenommen von diesen Dingen. Wir haben Teile von Jesus Christus regelrecht ausgeblendet. Er ist versucht worden in allen Dingen, wie wir doch ohne Sünde. Das heißt, wenn ich zu ihm komme und sage, Mensch, Gott, das hat mich da so gejuckt und gebissen und gezwickt, dann ist dann Gott, der sagt, Uwe, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie du empfunden hast. Er war auch Mensch. Ich meine, zum Beispiel glaube ich, als er die Tische umgeworfen hat im Tempel, die Geldwechsler da so richtig mal vom Leder gezogen hat, glaube ich, da ist der Gaul mit ihm durchgegangen. Das war jetzt nicht Sünde, aber da war er auch Mensch. Ja? Und das müssen wir uns immer wieder reinziehen und verstehen. Dann wird unser Heiland und Gott und Vater eine Person, die uns nahe ist, zu der wir vertrauensvoll hinkommen, wo wir uns nicht mehr verstecken müssen, wo wir nicht Angst haben müssen, dass ich nicht verstanden werde. Jesus ist die Blaupause, Masterkopie des Menschen, den Gott aus jedem von uns machen möchte. Wenn du ihn siehst, siehst du dich in der Vollendung. Und der Herr Jesus ist unser Platzhalter in der Trinität. Wir sind in ihm und in ihm sind wir in der Trinität, in der göttlichen Familie. Darüber werden wir heute Morgen tief nachdenken. Schauen wir mal kurz den nächsten Vers an. Gucken, dass wir das auch immer schön biblisch belegen. Römer 8, 29. Denn die er zuvor, hier haben wir wieder dieses Wort, zuvor ausgesehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Gott hat gesagt, ich habe dich ausgesehen und ich habe auch dafür gesorgt, dass du gleich wirst dem Ebenbild meines Sohnes. Damit derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Wisst ihr, es ist korrekt zu sagen, Jesus ist unser König. Aber ich kann es manchmal nicht mehr aushalten, wenn wir im Worship nur noch König, König, König. Ich vermisse mal Lieder, die von sprechen, mein Bruder, mein Freund. Lieder, die davon sprechen, dass wir mit ihm auf dem Thron sitzen. Da gibt es einen Song, der heißt, mutig komme ich vor den Thron. Mutig komme ich vor den Thron. Da, 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 da. Da singe ich immer mit lauter Stimme absichtlich. Mutig sitze ich auf dem Thron, angenommen durch den Sohn. Das ist die Wahrheit. Wir sind in Christus versetzt in die himmlischen Örter. Wäre doch schön, wenn wir das auch mal tiefer in uns reinbringen, dass wir unsere Identität ergreifen. Wir leben immer noch wie die Israeliten in der Wüste auf Distanz, Redu Mose mit Gott und wir wollen schön auf Abstand bleiben. Das Thema in Christus zu sein berührt sehr stark die tiefe Sehnsucht des Menschen nach dem göttlichen Ursprung. Das war das, warum Adam gefallen ist. Er hat gespürt eigentlich tief in seinem Innern, dass er göttlich ist. Wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Ja, ja, das war da in ihm. Und Gott hat es ja auch vorgesehen für ihn. Nur Adam hat die Abkürzung gewählt. Ne? Es gibt für alles, was Gott mit uns machen möchte, einen Prozess, ein Wachstum, in dem wir gesund zum Ziel hinwachsen und reifen. Hast du schon mal den Unterschied gegessen zwischen Omas Gartentomate und einer holländischen Treibhaustomate? der schmeckt der Unterschied, den schmeckst du total, ne? Und das ist auch der Unterschied zwischen Treibhausglauben und Glauben, der langsam wächst. Und in den ersten Sätzen des Schöpfungsberichtes, wir haben das ja auch schon gehabt, wird dieser Gedanke Gottes ausgedrückt. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Ein Spiegelbild, ein Abbild von uns, ein Gegenüber. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Du bist göttlicher DNA, göttlichen Ursprungs. Und jeder Mensch spürt es irgendwo tief in seinem Innern. Aber durch den Sündenfall haben wir diesen Ursprung vergessen, bis Gott ihn durch die neue Geburt wieder weckt in uns. Aber unser Problem ist auch da, wo wir gläubig geworden sind, durch nicht immer gute Lehre, leben wir oft in einem zweigeteilten Universum, einer Diatomie. Gott da oben und wir da unten. Das ist das, womit wir uns abgefunden haben, wo auch unsere Lieder und Songs und Gedichte und Poems und Psalmen, die wir entwerfen, kreisen. In unserer Theologie, in unserer menschlichen Theologie, haben wir die Trennung von Gott und Menschen immer mehr überbetont. Und besonders in der organisierten Religion war das Interesse groß, die Gläubigen in Scham, Schuld und Abhängigkeit von Gott zu halten. Weil dann hat man die Gläubigen kontrollieren können durch Scham, Schuld und Angst. Das Priestertum jedweder Religion operiert meistens so. Und dadurch wurde Gott der Vater zu einem nahezu Fremden, anstatt einem Mitbewohner in uns selbst. Und deswegen hat Jesus das so massiv betont. An jenem Tag, es kommt ein Tag im Leben eines jeden von euch, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Kannst du mal zu Hause machen, ich habe mal das hier, ein bisschen das Becherspiel mal. Vater. Jesus im Vater. Du in Jesus und damit im Vater. Und wer ist in Jesus und im Vater? Der Heilige Geist. Und wo bist du? Du bist jetzt richtig schön in der Mitte drin. Man braucht manchmal so kleine Symbole, die einem helfen, das zu verstehen. Die vier Becher. Vater, Sohn, Heiliger Geist und du. Und dann liest den Vers und dann machst Becherspiel. Ja? Das ist das Verständnis des Ineinanderwohnens, das unsere ganze göttliche Identität verändert. Wir sind dann eins in Christus. Und wir sind Teil der Trinität, Teil der Familie Gottes geworden. Und wenn du dir das verinnerlichst und dir immer wieder neu vor Augen führst, dann beginnt sich dein Leben langsam zu verändern, deine Lebensmotivation. Dass Gott in uns wohnt, berührt zwei starke christliche Lehrmeinungen, die wir kurz näher betrachten möchten. Zum einen die Lehre von der Trinität und die Lehre der Theosis. Theosis war die Lehre von der Vergöttlichung des Menschen, die in der Urchristenheit sehr präsent war. Beide Lehrmeinungen sind in weiten Teilen der Christenheit sehr an den Rand gerutscht, wie auch die ganze Lehre der Bergpredigt an den Rand gerutscht ist. Das kann man im tausendjährigen Reich machen. Ne? Karl Rahner hat mal gesagt, wenn man die Lehre von der Trinität entfernen würde, täte es fast keinen Unterschied machen im christlichen Glauben, weil das ist so weit, weit weg. Ich möchte aber trotzdem einsteigen und uns einen tieferen Blick und Verständnis in diese beiden Lehreinheiten geben. Die Lehre der Trinität beinhaltet das Geheimnis des dreieinigen Gottes. Sehr schweres Geheimnis, sehr missverstandenes Geheimnis. Die Muslime sagen, wir beten drei Götter an. Leute aus anderen Religionen sagen das auch. Ne? Und die Christen tun sie oft so schwer, das zu verstehen. Und wir tun ja auch oft so, als ob wir drei Götter da vor uns haben. Schon allein die Ikonografien zum Teil zeichnen sehr oft eine Hierarchie auf. Gott Vater, alter Mann mit weißem Bart und stierem Blick. Dann ist da unten der Herr Jesus, der auch so verklärt guckt, ein Fähnchen in der Hand hat und so verklärt in den Himmel guckt. Und dann ist da irgendwo in der Ecke noch ein kleiner weißer Vogel. Das ist die Trinität, ne? Und dann denkst du, ach. Die Christenheit hat fast 300 Jahre in verschiedenen Konzilen gerungen, um die Theologie der Trinität einigermaßen, sage ich mal, in Form zu packen. Es ist immer noch ein Stammeln und Ringen. Das ist auch okay, weil wie wollen wir Sesselpupser, Kleinkinder, Gott beschreiben, den Allmächtigen. Aber es ist wichtig trotzdem, dass wir es verstehen, 3 in 1. Was wir aus der Bibel erkennen können, ist, dass der eine Gott sich in 3 Wesenheiten offenbart, die wir Vater, Sohn und Heiliger Geist nennen. Was mir immer geholfen hat, und das ist auch nur eine Verständniskrücke, keine Erklärung, ist Wasser, H2O. H2O ist ein Element, aber wir kennen es in 3 Daseinsformen. Einmal flüssig, einmal in Gasform und einmal in der materialisierten Form als Eis. Aber es ist immer ist es H2O, es ist immer Wasser. Ja, man könnte die Trinität ähnlich beschreiben. Da ist Gott der Vater, ich nenne es auch immer der Ursprung. Und in diesem Vater ist der Geist, der Sohn und der Vater, oder die zusammen bilden den Vater. Die beiden sind unzertrennlich, unauflöslich und trotzdem sind sie in verschiedener Existenz vorhanden. Gott, der Vater nochmal, ist die Gesamtheit, die Summe aller 3 Wesen zusammen. Wenn wir vom Vater reden, dann ist damit der Geist, der Sohn und der Vater gemeint. Der Sohn ist die Gegenwart Gottes in der Materie als auch im Geist. Deswegen wird Jesus auch oft in der Ikonografie, vielleicht habt ihr das schon gemerkt, wird er oft immer dargestellt, dass er so 2 Finger hebt. Das ist nicht Churchills Victory-Zeichen, sondern das war eine tiefe Symbolik, wo die sagen sollte, wahrer Mensch, wahrer Gott, Materie und Geist vereint, Himmel und Erde vereint. Jesus ist das Element der Gottheit, in dem sich die Materie und die Erde, die Materie und der Geist vereint hat. Und dann haben wir als drittes den Heiligen Geist. Das ist diese bewusste und unbewusste Lebensenergie, die in der gesamten Schöpfung wohnt und gegenwärtig ist, die in uns lebt, zu uns spricht, Weisheit und Kraft gibt. Und dennoch bilden sie eine Einheit wie das Wasser. Und diese Einheit, die gesamte Einheit, wird Vater genannt. Was man auch Ursprung nennen könnte. Lesen wir mal so ein paar Verse, um das zuzuordnen besser. Johannes 16, 28. Ich, Jesus, bin vom Vater ausgegangen. Aus dem Ursprung, aus diesem Dreieck rausgegangen. In die Welt gekommen, in die Materie hineingekommen, zu euch. Und ich gehe wieder zurück in den Vater, in die Gottheit. Johannes 14, 28. Ich, Jesus, gehe zum Vater, denn der Vater ist größer als ich. Wir sehen da sofort eine Hierarchie. Aber was Jesus sagen wollte, die Entität Vater, das Wesen des Vaters, ist vollkommen, das sind wir alle, das ist größer. Ich bin nur ein Ausschnitt des Vaters, ein Ausschnitt, der Mensch geworden ist. Aber der Vater ist das Große. Und wir haben daraus eine Hierarchie gemacht. Den alten Mann, der auf dem Thron sitzt, den halbnackten jungen Mann, der mit der Fahne dasteht und den Vogel. Aber in Wirklichkeit sind die so verbunden, so eins. Deswegen sagt er Jesus auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Es ist köstlich, eure Gesichter zu sehen. Aber das ist genau das Problem mit dem, haben diese Theologen gerungen, die überlegen, 300 Jahre haben sie gebraucht, um das einigermaßen in Worte zu klopfen, in ein Dogma zu klopfen. Aber hey, es ist wert, darüber sich mal die Birne zu zerreißen und darüber nachzudenken und von diesen netten hierarchischen Klischees wegzukommen, die uns ewig zementieren in dieser Position, er da oben, wir da unten. Es ist so viel mehr. An jedem Tag werdet ihr erkennen, das Großartige ist, was mich so beruhigt, wo ich sage, ich muss mir gar nicht den Mund zerreißen, euch zu belehren. Denn der Vater wird dafür sorgen, dass der Tag kommt, wo ihr erkennt, ja da, wo ihr begreift, wo ihr sagt, jetzt weiß ich, was der Kerl gemeint hat. Und dann werdet ihr das Problem haben, es anderen zu erklären. 1. Korinther 15, 28. Wenn aber alles ihm, dem Gott, Gott Vater, untertan sein wird, alsdann wird auch der Sohn selber untertan sein, der ihm alles untergetan hat, auf das Gott alles in allem sei. Hier sehen wir wieder so eine Art Hierarchie, oder haben aus draußen Hierarchie gemacht. Jesus macht sich dem Vater untertan, wir haben wieder Vater, Sohn, Heiliger Geist, so eine hierarchische Dreiheit. Das ist aber nicht das, was Jesus meint, sondern der Sohn selber wird als unabhängige Existenz wieder aufhören, wird wieder ein Teil der Trinität werden und ist im Vater. Das Gesamtbild ist der Vater. Schauen wir noch mal kurz. Ist es die richtige Folie? Ja, genau. Da sehen wir, Jesus ging vom Vater raus auf die Erde und ging zurück in den Vater. Und dann war die Gottheit wieder komplett und vollkommen. Aber in Christus war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist wieder das andere Paradox. Gott saß nicht im Himmel als alter Mann und guckt seinem Sohn zu, was er macht. Er war in Christus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das ist wieder das, wo uns der Schädel wegbrummt und springt, dass Christus auch Gott und Heiliger Geist ein war, aber war im Fleisch, er war begrenzt im Fleisch. Und trotzdem war die ganze Fülle der Gottheit in ihm. Und jetzt kommt der Knaller, in dir lebt die ganze Fülle der Gottheit genauso leibhaftig, durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist hat Gott in dir Wohnung genommen. Diese 3 in 1, 1 in 3, Situation ist für unsere westliche Logik enorm schwer zu verstehen. Unser westliches Denken ist aufgrund unserer griechischen Kultur sehr dualistisch geprägt. Eins und eins ist zwei. Strom, kein Strom. Ja, nein. Richtig, falsch, schwarz, weiß. Das hebräische Denken geht mehr in die östliche Art des Denkens rein. Auch im Fernen Osten, die Leute tun sich viel leichter mit Mysterien, mit scheinbaren Widersprüchen. Da muss nicht alles sofort aufgelöst werden, da darf auch mal ein Widerspruch existieren, das sowohl als auch. Schlagen wir eine Brücke rüber von der Trinität zur Theosis, der Vergöttlichung des Menschen. Wenn wir uns nun das Bild der Trinität hier als Dreieck dargestellt vorstellen und den Begriff in Christus verstehen, wie Paulus ihn prägt, dann sind wir in Christus Teil der göttlichen Entität, Teil des göttlichen Wesens geworden. Wir sind ein Teil der Trinität geworden. Das sagt Paulus ja auch über den Leib Christi. Wir sind Teil des Leibes geworden, der Leib Christi. Wir haben durch Christus Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Und das haben die alten Kirchenväter, für sie war das das Normalste auf der Welt. Genau. Was wir hier sehen, hat Athanasius, der große Kirchenlehrer 300 nach Christus, und später andere in dem folgenden Satz geprägt. Christus wurde Mensch, damit der Mensch göttlich werde. Lesen wir dazu mal die Aussage Jesu an die Schriftgelehrten im Psalm 82. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allzumal Kinder des Höchsten. Und wie haben sich die Pharisäer aufgeregt und erregt darüber? Und Jesus hat eigentlich nur gesagt, was Sache ist. Ne? Und diese Psalmstelle, an wen ging die eigentlich? Zu wem sprach die Psalmstelle? Zu uns Menschen. Jesus sah sich als Sohn Gottes, so wie du Sohn und Tochter Gottes bist. Und die Juden betrachten dies als Gotteslästerung. Und da musste er ihnen die Tora, die sie angeblich so gut kannten, unter die Nase reiben und sagen, schau mal, da steht es doch in eurer Tora. Mit dem Begriff Kind Gottes haben viele von uns gar kein Problem. Das ist so, ja, Kind, lassen wir mal so stehen. Ne? Aber konsequent in die Tiefe gedacht bedeutet es, du bist ein Mitglied der göttlichen Familie. Du bist gezeugt aus der göttlichen Familie. Deine ganze DNA, deine Herkunft ist göttlich. Du kommst aus der Ewigkeit und du gehst in die Ewigkeit. Stell dir vor, ich habe das gestern und vorgestern schon mal gesagt, der König oder die Königin von England adoptiert dich mit allen Rechten und Pflichten. Dann bist du ein Royal, Teil der Königsfamilie, adlig. Was dein Problem sein wird, ist, dass du das erstmal gar nicht fühlst, dass du das gar nicht kapierst, was das bedeutet. Schauen wir nochmal ein paar Verse an dazu. 2. Petrus 1,4. Durch die Macht Gottes haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen. Was sind diese kostbarsten und größten Zusagen? Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Wow. Das ist deine Identität. Du bist göttlich. Apostelgeschichte 17, 26, 29. Denn in ihm, sagt Paulus auf dem Areopag zu den heidnischen griechischen Philosophen, in ihm, in Gott leben, weben, und das Weben ist wieder dieses tolle Wort des ineinander verbunden Seins, dieses völlige Verwobensein. In ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechts. Wir sind sein Geschlecht, wir stammen von ihm her, wir sind göttlich. Und dann nochmal Johannes 14, 20. An jedem Tag werdet ihr erkennen, Jada, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch, durch den Heiligen Geist. Und wir sind mittendrin in der göttlichen Familie, mittendrin. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Du bist verordnet dazu. Du bist ein Bruder, eine Schwester von Jesus. Du hast seine DNA, du hast göttliche DNA. Du gehörst zur göttlichen Familie. Und über diese Texte müssen wir immer wieder nachdenken, meditieren, beten, dass sich ihre Tiefe völlig erschließt. Ich habe darüber auch ein ganzes Seminar, das könnt ihr auch auf meiner Homepage abrufen. Das heißt In Christus, in Christo. Und hier geht es um nichts weniger als das Herzensverständnis unserer eigentlichen Identität, unserer königlichen und göttlichen Würde. Wenn Jesus der Erstgeborene unter vielen Geschwistern ist und wir sein Ebenbild, dann muss das etwas Grundsätzliches mit unserer Identität und der frohen Botschaft machen. Das hebt uns weit über göttliches Sündenmanagement hinaus. In Christus ist keine abgehobene Kopftheologie, sondern korrekt und geistig verstanden verändert sich unsere Position gegenüber dem dreieinigen Gott von hier unten nach da oben. Wir sind nicht mehr hier unten, wir sind da oben. Von vor dem Thron auf den Thron. Schauen wir nochmal das auch bildhaft und versmäßig an. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Dieses in Christus Jesus ist genau wieder das, du bist in ihn hineinversetzt. Und wo er ist, bist auch du. Und wo ist er im Moment? Er ist im Himmel bei seinem Vater auf dem Thron. Und er ist der Vater. Und du sitzt neben dem Vater und dem Heiligen Geist mit Christus auf dem Thron Gottes in diesem Moment. Sondern das ist die Frage, was ist deine Position? Hier unten, der arme Sünder, der immer noch vor dem Thron kniet und sich, ist er übertreibt, ein bisschen selbst geißelt und peitscht und immer selbst fleißig, selbst entwertet. Oder hast du es verstanden, was Christus dir geschenkt hat, dass du mit ihm sitzt? Das heißt nicht, dass wir unsere Fehler und Schwächen kaschieren, sagen, es tut uns noch viel mehr weh. Und wir schämen uns vielleicht noch viel mehr, weil wir auf dem Thron sitzen und immer noch Scheiß bauen. Aber das ist dein Sitzplatz. Das ist deine Position. Nicht unterhalb des Thrones, sondern auf dem Thron mit Christus. Wir leben vor und nicht nach dem Kreuz. Und zu oft ist Erlösung immer noch ein Würdigkeitswettlauf, wo wir immer noch dabei sind, den zu gewinnen. Es fällt uns einfach schwer mit unserer menschlichen Identität, weil wir so geprägt worden sind, unsere neue Identität als Kind Gottes anzunehmen. Im Kopf vielleicht ja, aber im täglichen Leben oft nicht. Ich habe es gestern schon kurz erwähnt, ihr alle kennt wahrscheinlich diese beiden Storys. Da gibt es dieses nette Buch, nicht wie bei Räubers. Das kann ich euch mal empfehlen, ist ein tolles Trinitätsbuch für Kinder, wo der König einen kleinen Räuberjungen aufnimmt in seine Familie und ihn zum Sohn macht. Und dann wird beschrieben, wie der damit überhaupt nicht klarkommt, wie er das nicht checkt, wie er neben dem Bett schläft und nicht auf dem Bett, wie er wartet, bis alle von der königlichen Tafel sich erhoben haben, dann stopft er sich die Taschen voll mit den ganzen Essensresten. Er kannte das nicht anders. Ne? Und dann muss ihm der Königssohn sagen, hör mal, du, das gehört alles dir. Du kannst das alles benutzen, brauchst hier nichts stopfen und hamstern und ramschen oder klauen. Aber es braucht Zeit, bis er das kapiert, wer er wirklich ist. Und ein Pendant, ein säkulares Pendant ist der Film der mit dem Eddie Murphy, die Glücksritter. Ne? Ist der Kracher, der Film. Da tun zwei Milliardäre eine Wette abschließen, dass es jemand, wenn sie von der Straße so einen Penner aufheben, der auch nie kapiert, wer er ist. Und dass er immer ein Penner bleiben wird. Und dann ist so die erste Viertelstunde ist so geil, genial. Sie bringen ihn ins Haus, er kriegt ein eigenes Haus, eine richtige Prachtvilla mit einem eigenen Diener. Und dann guckt er so und denkt, na nu, was ist denn das? Und dann sieht er dort eine tolle, teure Skulptur stehen aus Gold, stellt sie daneben, steckt die rein. Sieht da eine goldene Uhr, steckt die rein. Dann auch beim Essen packt er sich Zeug ein. Und der Diener kommt immer her und zieht es mir aus der Tasche raus und sagt, Sir, das gehört Ihnen. Ja, was mir? Er konnte es nicht fassen, dass all das, ja, das ganze Haus gehört mir. Und dann hat er gesagt, die Vase gehört auch mir. Er sagt, ja, die hat 40.000 Dollar gekostet. Und dann lässt er sie fallen, peng. Sagt er, und jetzt? Sagt er, ja, die Versicherung bezahlt es. Ist den Film müsste man sich mal angucken. Das ist der Knaller. Wäre unser Seminar länger, hätten wir vielleicht mal einen Filmabend gemacht. Die Glücksritter mit Eddie Murphy. Aber diese beiden Geschichten erzählen diese Story zweier in königliche Verhältnisse adoptierten Personen. Und wie gesagt, ihnen gehört alles. Sie sind vom Adel nun, aber in ihrem Innern, in ihrer Identität tun sie sich noch so schwer und haben immer noch die Identität eines Bettlers und eines Gauners. Und das ist das Problem von so vielen, vielen Christen. Wir haben immer noch die Identität von Sündern, von Bettlern, von entwerteten Persönlichkeiten. Und ich muss es sagen, ich weiß, dass ich da ein Fettnäpfchen habe, aber vieles auch von unserem Worship-Lied gut fördert das Ganze noch richtig, die Distanz. Wir sollten mehr Lieder haben, die davon erzählen, die das besingen, wer wir wirklich sind. Wirklich sind. Wir verstehen deshalb so wenig, weil wir so wenig darüber gelehrt bekommen. Und es ist, wie gesagt, es ist für Religion, es ist einfach, dich klein zu halten, weil dann kann man dich kontrollieren. Aber wenn du Identität hast und du weißt, wer du bist, kannst du auch nicht mehr von außen kontrolliert werden. Dann bist du mit dem Vater eins und nicht mit Menschen und Priestern oder Pastoren. Schauen wir nochmal einen wunderbaren Vers an, den man sich einfach reingraben muss. In Jesus Christus, hier sagt Paulus wieder in Christus. Paulus spricht 94 Mal im Neuen Testament von in Christus und 45 Mal, also neben der Spur, auch nochmal von in Christus. Er verwendet ganz wenig Jesus Christus. Ihm ist der himmlische Christus wichtiger als der irdische Christus. Weil der irdische Christus war Gottes Weg, zu uns Menschen zu gelangen. Aber das Ziel ist der himmlische Christus, in den wir alle hineingenommen sind. In ihm leben wir. Und das sagt er auch, deswegen in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausfüllen. Du bist ein Meisterstück Gottes, ein Meisterwerk. In Christus. Er hat dich hineinversetzt in den Sohn. Du lebst in Jesus. Wir sind sein Leib. Dass die Gottheit nun in uns wohnt und durch uns wirkt, hat nichts mit einem Wettbewerb zu tun, denn Gott hat es sich von Ewigkeit her entschlossen, in seinen Kindern zu leben und durch uns auch jetzt in diese zerbrochene Welt hineinzuwirken. Guck mal, wenn du die Bibel aufmerksam liest, was stellst du dann fest? Dass Gott fast nie durch verklärte, sündlose Heilige gewirkt hat, sondern nur durch verkrachtes Rohmaterial. Amen. Dieses Rohmaterial haben wir Christen dann oft nachträglich idealisiert und auf den Sockel gestellt, wie wir mit fast allen Heiligen, die haben wir idealisiert, das Schlimme weg, ich sage, ob das jetzt Franz von Assisi war oder irgendwelche anderen verklärt. Die haben wir alle verklärt. Die Menschen haben eine Neigung dazu, einen zu verklären. Aber die haben genauso Dreck am Stecken gehabt. Und da finde ich die Bibel so toll. Sie ist so brutal offen, dass sie ganz klar sagt, David war ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Zweifler. Aber er war auch ein Held und ein Mann nach Gottes Herz. Es gibt keine verklärten Heiligen, es gibt keinen, der vollkommen ist. Jeder Pastor hat seine dunklen Seiten, ich habe meine dunklen Seiten. Ich sage das mal, leb mal 3 Wochen mit mir zusammen oder frag meine Frau, dann wird das Bild von mir rund. Aber das ist das Schöne, Gott arbeitet durch verkrachtes Rohmaterial. Schauen wir uns mal diesen Spruch an, Moment, das habe ich mich vertippt. Ja. Jakob war ein Betrüger, Petrus war impulsiv und feige. David war ein mörderischer Ehebrecher, Noah betrank sich. Jona lief Gott weg, Paulus war ein Mörder, Miriam eine Tratschtante, Martha machte sich viel Sorgen, Gideon war unsicher, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Elia depressiv, Mose stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Ja, das ist das, was Gott erwählt. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Er beruft dich und qualifiziert dich. Und er guckt nicht, wer ist toll und wer ist klasse. Das haben wir gestern gelesen, diesen Vers, wie der Prophet Samuel den König salben sollte für Israel nach Saul. Und er guckt nur, welcher ist der Mann mit dem größten Wuchs, mit den meisten Muskeln und dem längsten Schwert. Ne? Und Gott sagt, hey, das ist völlig falsch. Da draußen der kleine Pimpf, den man nicht mal mehr, wo man nicht dachte, den brauchen wir erst gar nicht reinholen. Ferner liefen, den erwählt Gott. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie erschafft es. Das ist auch so ein wunderschöner Satz. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sie erschafft es in uns. Gott macht aus Asche Gold, aus unserer Asche Gold. Und diese Sehnsucht, dieser Plan, ein Kind zu haben, ein Gegenüber zu haben, Kinder zu zeugen, existiert im Herzen Gottes von Ewigkeit her. Und das wirft immer wieder die Frage nach Sünde und Erlösung, nach der frohen Botschaft aus. Wenn Gott allmächtig ist und allwissend, dann wusste er um unsere Schwächen, um unseren Eigenwillen. Er wusste im Voraus, dass wir unseren Eigenwillen erproben würden und dass wir auch in unserem eigenen Versuchen versagen würden. Und das haben wir jetzt schon bis zum Erbrechen besprochen, aber es schadet nichts, wenn ihr das nochmal hört hier. Ja, den haben wir noch nicht gehabt, den können wir lesen. Sondern was töricht ist, muss mal gucken, wo habe ich den hier? Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das da nichts ist, dass er zu Schanden mache, was etwas ist. Warum? Auf dass sich vor ihm kein Mensch rühme. Und das lässt uns wissen, dass Gott, unser Vater, genau wusste, auf wen und was er sich einlässt mit der Schaffung des Menschen. Und dass er für alles vorbereitet war. Und das war auch das, was Petrus erleben musste. Ich muss immer mal gucken, ich sehe das im Spiegel schlecht. Das haben wir gehabt. Das haben wir auch gehabt. Ja. Wo Jesus zu ihm sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du da einst zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Und das ist hinten, ja, das habe ich gestern auch schon erzählt, ich springe ein bisschen, weil manches müssen wir 10-mal machen. Aber das ist diese Situation, als Petrus mit Jesus am Seeufer sitzt und sie braten Fisch. Und Petrus war total neben der Spur. Sein Ego war zerbrochen, sein Selbstbild von ihm war zerbrochen. Er hat begriffen, dass er nicht der tolle Weltmeister ist, von der er dachte, dass er sein würde. Und jetzt kommt Jesus und fragt ihn 3-mal, liebst du mich, Petrus? Und es ist so schön zu sehen hier, Jesus fragt, Simon Jona, liebst du Agapo, mich, mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das Wort, das er für Lieben verwendet, ist Philio. Agape ist die göttliche Liebe. Im Griechischen gibt es, glaube ich, 7 Formen der Liebe, also Wörter für Liebe. Und Agape ist die Liebe, die Gott hat, die göttliche Liebe, die eigentlich kein Mensch haben kann. Und Petrus sagt, Philio ist alles, was ich kann, Bruderliebe. Und dann sagt Jesus, weide meine Lämmer. Und da muss man so ein bisschen diese Story im Hintergrund kennen. Lämmer haben die Hirten Lehrlinge gekriegt zum Üben, aber nicht die Hirten. Und was Jesus ihm eigentlich scheinbar sagt, ist, okay Petrus, viele Liebe, als Lehrling kann ich dich gebrauchen. Und jetzt stell dir mal den Petrus und sein Ego vor, noch vor ein paar Wochen, das hätte er nicht auf sich sitzen lassen. Als Jesus ihn das 2. Mal fragt, wiederum spricht er zum 2. Mal, Simon Jona, liebst du mich, Agape? Er antwortet, ja, du Herr, weißt, dass ich dich lieb, Philio habe. Und jetzt sagt Jesus, hüte meine Schafe. Dann fragt ihn das 3. Mal und diesmal fragt Jesus, hast du mich mit der Bruderliebe lieb? Petrus wird traurig und sagt, ja, Bruderliebe ist alles, beide meine Schafe. Und das ist das, was sich erfüllt nun, wo er sagt, wenn du zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Jetzt war Petrus zerbrochen, er hat begriffen, wer er wirklich war, was er nicht konnte und konnte. Und Jesus sagt, jetzt kann ich dich brauchen, jetzt kann ich dich brauchen. Und das geht uns kein Deut anders. Wenn du zerbrochen bist, wenn du dich wirklich erblickt hast das erste Mal, wer du wirklich bist, deinen Schatten gesehen hast, dann kommt die Zeit, wo Jesus sagt, jetzt kann ich dich brauchen. Weil jetzt verlässt du dich nicht mehr auf dich selber, sondern du verlässt dich ganz und gar auf mich. Und dann passiert genau das, was wir gerade eben gelesen haben. Ja, hier war es nochmal. Das ist so ein schöner Vers. Ne? Was hat Gott erwählt? Das Zerbrochene, das Kaputte, dass das nichts ist, hat er erwählt, um das zu würdigen, was etwas ist. Und das ist die frohe Botschaft. Die Schlange hat uns was versprochen, was wir sowieso geschenkt bekommen haben. Wir haben es nur nicht kapiert und wir haben die Abkürzung genommen. Gott versteht unser Stolpern hinauf in die Herrlichkeit. Und wir haben es auch gestern gesehen, das Volk Israel ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott an uns arbeitet. Hier haben wir nochmal die Verse. Jeremia 31, 20. Ist nicht Ephraim mein Lieblingssohn, das Kind, an dem ich mich freue? So oft ich ihm auch Vorwürfe mache, muss ich immer wieder an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen. Und da setzt einfach mal bei so Versen immer wieder deinen Namen ein. Gott meint dich damit. Er kennt dich ganz genau, er kennt deine Schwächen und er muss sich über dich erbarmen. Hesekiel 16, 62. Ich werde meinen Bund mit dir aufrichten, du sollst erfahren, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftun wirst, wenn ich dir alles, Israel, verzeihe, was du getan hast. Gott will Israel alles, jeden Dreck, jeden Müll, jeden Schund verzeihen. Und dort in diesem Kapitel sagt er, ihr habt schlimmer gesündigt als Sodom. Schlimmer als Sodom, darum werde ich auch Sodom retten und wiederherstellen und euch zum Geschenk machen. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn in Jeremia 3, 17. Und es werden sich alle Heiden dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen, weil Gott alles neu macht. Das ist frohe, frohe Botschaft. Gott liebt, was er geschaffen hat. Gott weiß, wen er geschaffen hat. Wir sind kein Ausleseexperiment, das sich evolutionär, wo der Stärkste gewinnt, sondern er wird uns alle zu einem guten Ende bringen. Er vollendet das gute Werk, indem er uns in Christus hineinversetzt hat. Nochmal, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Wir sind geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Das ist das, was Gott tut. Oder Philipper 1, 6 nochmal. Er hat das gute Werk angefangen, er wird es auch vollenden. Und dieses in Christus hineinzukommen geschieht nicht durch einen Würdigkeitswettbewerb, hat Paulus ganz klar gesagt, sondern geschieht dadurch, dass er dich an einem souveränen Tag, an einem souveränen Moment ergreift und hineinzieht in sein Reich. Lesen wir auch nochmal das, damit es ganz klar ist. Johannes antwortete und sprach zu ihm, Jesus sprach zu ihm, Johannes 6, 29, das ist Gottes Werk, dass er an den Glaubt, den er gesandt hat. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ich habe vor einem halben Jahr eine liebe Freundin beerdigt, wo wir immer noch gehofft hatten, dass der Krebs besiegt wird durch Gebete. Und ihr Sohn war katholisch, aber sehr gläubig, und ihr Sohn war immer so hin und her gerissen. Und er war natürlich total frustriert, wütend und sauer. Und nach der Beerdigung, wie wir noch so zusammen waren, hat er sich richtig wütend an mich gewandt und hat angefangen, Gott zu diskreditieren. Und ich habe ihm gesagt, du pass auf, Klaus Bärbel, ich nenne ihn mal Klaus Bärbel, ich muss Gott nicht retten. Und ich sage dir eins, nicht du findest ihn, er findet dich. Und da sind ihm sämtliche Gesichtszüge entgleist, im positiven Sinne. Und er sagt, das habe ich noch nie so gehört. Ich glaube, wir müssen mal reden miteinander. Dann hatten wir 2 Wochen später ein Hammergespräch. Er hat sich nicht bekehrt, so nach jetzt, Halleluja, Amen. Ne? Aber er sagt, das hat ihm schwer zu nachdenken gegeben, dass nicht er Gott findet, sondern Gott ihn. Und dass ich nicht bereit war, Gott zu verteidigen. Ich muss Gott nicht verteidigen, ich muss ihn nicht erklären. Ich habe keine Antworten darauf, warum deine Mutter nicht geheilt wurde. Aber ich weiß, dass er gut ist. Ich habe mir erzählt vom Tod meiner eigenen Enkeltochter. Und sage ich, ich habe getrauert und gebrüllt und geschrien, aber ich weiß trotzdem, dass er gut ist. Und das ist Gottes Werk, dass jemand kommt. Und deswegen musst du dich auch nicht bemühen, jemand zu überreden, in Christus hineinzukommen. Das geschieht an einem Punkt, an dem Gott souverän kommt und tritt in das Leben dieses Menschen hinein. Und wenn Gott die Augen öffnet und er erblickt ihn, dann kann ihm niemand widerstehen. Fassen wir nochmal zusammen, was ist deine tiefste Identität in Christus? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und das ist in der vollendeten Vergangenheitsform geschrieben. Es ist vollbracht, es ist geschehen, es wird nicht. Das heißt nicht, ist jemand in Christus, so wird er langsam hoffentlich eine neue Kreatur. Das Alte wird hoffentlich langsam vergehen. Es wird hoffentlich alles neu werden. Paulus redet in der vollendeten Daseinsform. Es ist passiert, es ist passiert, es ist passiert. Und wo lebst du? Schau dir nochmal dieses Bild an und lass es auf dich wirken, 2, 3 Minuten. Lebst du wie viele Christen immer noch vor dem Kreuz, vor dem Thron? Als unheilig, als jemand, der auf Probe errettet ist? Oder hast du begonnen zu verstehen, wer du eigentlich in deinem Inneren geworden bist, durch Gnade, durch Erbarmen, durch Berufung, durch Hineinziehen? Was es heißt, in Christus zu sein? Ich möchte zum Abschluss euch diese Ikone zeigen von Rublev, das ist ein russischer Ikonograf. Es ist eine der schönsten Ikonen überhaupt über die Trinität. Das Schöne an dieser Ikone ist eigentlich, dass alle Figuren gleich aussehen, fast ähnlich. Sie haben nur unterschiedliche Farben an. Das Rote ist der Vater, das blaue Rote ist der Sohn und das blaue Grüne ist der Heilige Geist. Und sie sehen alle drei gleich aus. Sie sind nicht in einer Hierarchie angeordnet. Und dann ist was Interessantes zu sehen an diesem Tisch. Du siehst einmal, wie Jesus wieder diese zwei Finger zeigt. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Und wenn du in ihm bist, wo sitzt du dann? Dann sitzt du genau dort, wo Jesus jetzt sitzt, mit ihm. Und der Maler hat es begriffen und verstanden. Und er hat was Interessantes gemacht, das haben Kunsthistoriker herausgefunden. Da unten seht ihr unterhalb des Bechers so ein Viereck. Und da vermutet man sehr stark, man hat Reste, Klebstoffreste gefunden und auch Reste, so Splitterreste von Spiegeln, dass dort ein Spiegel befestigt war. Und das heißt, jeder, der diese Ikone angeschaut hat, sah sein Angesicht in dem Spiegel. Und das ist, was du interessanterweise siehst, in dieser Ikone, der Heilige Geist hält die Hand so hin. Das ist wie eine Einladung, an diesem Platz, an diesem Tisch Platz zu nehmen. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Ich möchte uns jetzt auch noch einfach ein bisschen Zeit geben, so mal bis halb, dass ihr das Bild mal betrachtet, euer Herz weit macht, Gott den Vater bittet, zu euch zu sprechen durch dieses Bild. Und euch selber, ich habe leider dadurch, dass ich mir zugekommen bin, ich habe dieses Ikonengemälde mir machen lassen in DIN A3 oder sowas und habe den Spiegel da auch, das stelle ich normalerweise bei Seminaren immer auf, dann kann man reingucken. Aber gebrauch deine Imagination, deine Vorstellungskraft, dann schau dir das mal an und dann wollen wir noch zusammen beten. Ich lasse ein bisschen Musik im Background laufen.